Ja, hallo und herzlich willkommen. Einmal noch am Stammtisch von Andi Ogris. Wir machen die letzte Sendung im Jahr, Andi. Und du hast einen speziellen Freund eingeladen, der sicher einiges erzählen kann, weil die Austria ein Riesenthema ist, weil der ÖFB ein Riesenthema ist, weil die Fußballtrainer ein großes Thema sein. Servus Manfred Schack.
Servus, hallo.
Manfred, bist du nicht das erste Mal da, bist der Jüngste, der ist noch keine 60, wir haben schon den Sechser davor.
Es gibt sich dann, noch aber.
Es gibt, wir haben ja das heuer schon ein paar Mal gesagt, mit dem Toni, mit dem Franz Wohlfahrt, mit dir, die 64er von der Austria, werden heuer alle den 60er davor haben am Ende des Jahres. Du bist ja doppelt happy, wenn du jetzt zurückschaust auf deine Fußballerkarriere, weil bei der Admira und bei der Austria, bei beiden Vereinen läuft das richtig großartig. Die Admira hat mit dem Silberberger einen richtig leibenden Trainer, seinen Tabellenführer überwintern. Als erster sind der Aufstiegskandidaten im Riet und die Austria hat eine Serie. Du kommst du wieder ins Gespräch, weil achtmal am Stück in der Meisterschaft gewonnen, das war 1991, wo du, wo der Franz, wo ihr gespielt habt. Das ist das letzte Mal gewesen, dass die Austria acht Meisterschaftsspiele in Serie gewonnen hat. Das war die Saison 1991, wo man dann unterm Schneck Meister geworden ist. Also für deine Ex-Vereine läuft es.
Ja, es ist eine tolle Geschichte. Es ist jetzt nicht glaubt, muss ich sagen, von Anfang an eher bei der Admira als bei der Austria. Weil mit Silberberger der Stöger da super einen super Zug gemacht hat, finde ich. Der wirklich ein guter Trainer ist, der schon in der Bundesliga oft genug bewiesen hat mit einer Mannschaft, die nicht jetzt die beste war, aber eigentlich nie wirklich in Problemen war, was mit dem Abstieg zu tun hat. Aber bei der Austria ist es schon sehr verwunderlich für mich,
der Saisonstart war ja alles andere wie toll. Wir erinnern uns an den Europacup-Auftritt gegen die Finnen genau. Und alles. Hinten offen wie ein Scheine Tor, da ist halt dann der Königstransfer mit dem Dragovic passiert.
Ja, genau. Und da sieht man eigentlich ganz deutlich oder ganz genau, was es ausmacht, wenn du ein, zwei Routiniers in einer Mannschaft hast, der das zusammenhält. Weil das ist zu, für meine Begriffe zu 80% die Geschichte vom Dragovic, dass die jetzt so dastehen.
Inzwischen ist aber in der Kabine auch super. Also Manfred Fischer, der ja der Kapitän ist, der war die letzten Jahre auch ein bisschen ruhiger, obwohl er als Steirer gut gemüht ist. Aber jetzt ist er sehr laut und er ist ein Führungsspieler und einige in der Kabine geben richtig aus und sie betonen alle, wie super nett der Zusammenhalt ist, wie super ein Ding ist. Du sagst immer, wenn es läuft, dann läuft es, dann ist es leicht, dass man zusammenhalten kann. Aber die Serie ist schon beeindruckend.
Und ja, wir haben ja nicht vor so allzu langer Zeit den Fitz-Dominik da sitzen gehabt, also ich glaube vor zwei Sendungen oder so. Und der hat uns dann ja off-Records erzählt, dass die Stimmung in der Mannschaft richtig, richtig gut ist, innerhalb von der Kabine, das einfach alles tragt. Nicht? Und jetzt hast du natürlich mit dem Drago an hinten, der einer die Oper stabilisiert hat. Aufgrund dessen hat sich auch der Shahin Radlinger hinten im Goal mitgesteigert, wirkt auch viel ruhiger und viel verlässlicher als noch vor der Dragovic-Zeit. Im Mittelfeld hast du mit Manfred Fischer einen drinnen, einen routinierten Spieler, der die Jungen halt führt. Und das ist schon, dann hast du schon einmal eine Grundbasis da, wo das Ganze super funktioniert. Man merkt es halt, es ist wirklich so, wenn du der Austria heute zuschaust beim Spielen,
hast nie Angst, dass wirklich
verloren. Dann hast du wirklich das Gefühl, dass da eine Mannschaft draußen ist. Das war lange Zeit eben nicht der Fall. Du hast gute Individualisten gehabt, aber sie waren keine Mannschaft. Jetzt hat man das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, dass jeder für jeden hackelt. Wenn einer einen Fehler macht, bessert ihm der Nächste aus. Und dieses Gefühl bringen sie halt jetzt mit. Das schwappt natürlich auch dann auf die Zuschauer um. Die Zuschauer gehen wieder aus der Retour. Da muss man wirklich auch in Helm ziehen von Helm, weil er hat richtig gute Arbeit gemacht, weil das ist dann kein Zufall. Wenn du achtmal hintereinander gewinnst, dann ist es kein Zufall. Das ist einmal ein Klick, ein zweites Mal ein Klick. Aber achtmal hintereinander kannst du kein Lied nicht haben. Das haben nur die Bayern und sonst niemand.
12.000, 13.000 Zuschauer, auch der Schnitt ist gut. Die Fans honorieren das und sind da. Wenn du dich zurückerinnerst, wo ihr die 8 Spiele in Serie gewonnen habt, da waren 2.000, 3.000, 4.000. Mhm. Hinterm Tor waren nur die Wiesen, das war eine andere Zeit im Ruhrstadion. Aber jetzt ist richtig, die Fans, die Mannschaft, der Staff, die sind richtig zusammengeschweißt.
Es schaut so aus. Also, aber wie der Andi schon gesagt hat, wenn es läuft, ist natürlich alles einfacher. Ja. Das ist ja ganz klar. Dann ist auch eine gute Stimmung, da ist in der Kabine eine gute Stimmung, da ist beim Training eine gute Stimmung. Wissen wir ja alle, wie das ist. Aber trotzdem, so wie die Zuschauer mitnehmen und wie die auf einmal 10.000 Zuschauer im Stadion haben, ist unglaublich. Wir mitgespielt haben wir gehabt 2.000, so wie du sagst. Und die sind aber auch nur gekommen, weil sie gesagt haben, na gut, schauen wir es halt an. Ja. Und das ist schon so ein Riesenunterschied. Natürlich ist ein schönes Stadion, das ist ja alles neu geworden, alles schöner geworden, das ist alles keine Frage. Aber die haben schon wirklich einen super Job gemacht jetzt das halbe Jahr.
Beeindruckend ist auch, glaube ich, 20 der 27 Tore im Herbst haben sie in der zweiten Halbzeit geschossen, hinten raus, sie schießen es immer wieder Tore. Also sie können sich darauf verlassen, dass sie, die werden nicht nervös, die haben die Ruhe, die haben die Geduld und dann schlagen sie oft in der letzten Viertelstunde zu, die Austria-Viertelstunde, hätte ich fast gesagt.
Naja, sie haben auch diesen, das, was alles dazugehört, ist, sie haben das nötige Klick natürlich auch. Sie haben ja viele Partien mit einem Unterschied gewonnen. Ja.
Was meinst du, ein gutes
Zeichen ist? Wo sie nicht so gut gespielt haben, aber trotzdem gewonnen haben. Ja, und das ist ein super Zeichen. Ja. Weil wenn du dann auch mit gut spielst, dann gewinnst du eh. Also es ist, das läuft alles richtig gut im Moment.
Das war ja schon zu unserer Zeit so. Also, ne? Also es gibt ja ein Gesetz. Du spielst vielleicht nicht so gut und gewinnst die Partie trotzdem. Da haben wir früher immer gesagt, wenn du solche Partien reißt, wirst du Meister.
Genau.
Und deswegen kann man auch jetzt in Verbindung mit der Austria, da muss man sich schon trotzdem weit rauslernen, wenn wir über die Meisterschaft reden. Nicht? Aber wenn das ganze Geschichte Eigendynamik nimmt, dann kann das ohne weiteres passieren, weil der letzte Meistertitel 2012, 2013 mit der Austria war ja auch so, dass die Austria eigentlich nicht im Favoritenkreis war, sondern da hat bei jeder Salzburg Ende. Und auf einmal ist es sich dann ausgegangen. Auch mit vielen knappen Ergebnissen, wenn man sich zurückerinnert. Und das ist jetzt und schaut das auch so aus. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt noch schaut, dass trotzdem noch immer ein bisschen Luft nach oben ist. Weil zum Beispiel in der Spitze vorne, wenn wir jetzt noch hernehmen, in Gruber Andi, der ja nicht alle Partien gespielt hat, das eine oder andere mal krank verletzt war, da kommt schon einer, was der in einer Halbsaison auch gut ist für 10, 15 Goal eventuell. Oder zum Beispiel der Nick Prelic, der bis jetzt noch nicht so überzeugend war. Aber am Ende des Tages, was ist, wenn der jetzt nicht explodiert? Nicht? Also dann hast du hast schon Optionen bei der Austria offen, wo Luft nach oben ist. Fizzi spielt eine überragende Saison, glaube ich, Topscorer. In der Liga-Vorbereiter, also von daher kann man wirklich sagen, dass die Austria in einer sehr, sehr guten Position ist, in einer super Lauerstellung ist, aber natürlich wird entscheidend sein, im Frühjahr jetzt und dann, wenn die Meisterschaft wieder beginnt, erste Runde Cup auswärts gegen Sturm, dann gleich Meisterschaft auswärts gegen Sturm, dann hat man glaube ich Stabi vor der Brust, genau. Dann hat man Salzburg, also da kommen schon noch jetzt in diese 6 Partien bis zur Punkteteilung, kommen schwere Partien auf die Austria zu, aber wenn man die gut bestreitet, ist alles möglich.
Das erinnert mich an letztes Jahr der GRK, die Hauptschirm ist immer 1-0 und knapp und drüber kommen. Für dich, was ist für dich der Erfolgsfaktor? Ist das der Helm, ist das der Zusammenhalt?
Ich glaube vor allem ein bisschen was. Ich meine, der Helm hat sicher einen riesen Beitrag geleistet, weil der hat das anscheinend gut geformt. Die Spieler haben sich teilweise weiterentwickelt, wie wir jetzt gerade vom Fitz gehört haben, der ist die dominante Person eigentlich bei der Austria. Hinter ihm das mit Dragovic. Damit ist die ganze Mannschaft gefestigt ein bisschen und das ganze Paket trägt dazu bei, dass sie jetzt am Zweiter sind. Und so wie der Andi gesagt hat, wir müssen schon aufpassen und schon die Kirche im Dorf lassen. Also ein Selbstläufer wird es keiner. Ja.
Ist jetzt aber eigentlich schon, dass man unterbrochen hat, die Meisterschaft, wenn du im Lauf drinnen bist und dann hast du wirklich 4 solche Partien vor der Brust Ende Jänner, Anfang Februar.
Natürlich, wenn du einen Lauf hast, ist immer schon, wenn unterbrochen wird, das ist ganz klar. Aber noch einmal, ich hätte es nicht geglaubt, ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das überhaupt passieren kann. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass gerade heuer oder gerade in dieser Saison erstmalig die Salzburger eigentlich davon profitieren, dass die Punkteteilung ist. Ne?
Ja, klar. Weil, schauen wir mal, was da passiert im Winter. Oder
ja, jetzt werden sie immer benachteiligt, wenn sie genau. In den Furtler reinkommen, weil da können sie sich noch mal zuberaten. Wobei man trotzdem anwarten muss, ob in Salzburg nicht noch immer was passiert, weil
klar,
die gestrige Vorstellung war ja wieder sehr überschaubar. Auch wenn es gegen Paris Saint-Germain war, braucht man nicht reden und dass die nur einmal um 2 Klassen besser sind, obwohl die mit der 2er gar nicht durchgespielt haben, braucht man auch nicht reden. Nicht? Aber bei der Salzburg ist es jetzt
für die Fans spürbar. Pep, es ist Zeit zum Gehen.
Wenn du das anschaust, dann ist es einfach spürbar, dass da eine komplette Unruhe ist, die Spieler untereinander, miteinander nicht kennen. Du merkst es, wenn einer einen Fehlpass macht, wie die anderen in Schell oder mit Schell beilen, das siehst du. Also ich sehe es zumindest.
Nein, auch die Fans mal.
Du hast ja was hinhaut.
Zuschauer
zahlen. Man muss danach hinterfragen. Dann haben wir einen Trainer.
Wie mich übers Wochenende auch bezeichnen, da sind 10.000 bei Salzburg gegen Rapid Spitzenspiel und 13.000 bei Austria gegen Alter. Mhm. Also die Relation haben wir auch darum, da siehst du, wie da die Fans hinter der Austria stehen und bei Salzburg sind sie gleich mal weg gewesen und schimpfen schon und jetzt wieder Fan-Transparente gegen den Pep. Wie könnte es sich für die Austria positiv gestalten, dass die Sturm, die man zweimal hat im Cup, am 1. und dann am 8. in der Meisterschaft, am 22. und 29. nur zwei Champions League-Spiele hat. Am 29. am Mittwoch spielen sie in Klagenfurt gegen Leipzig, das ist ihre letzte Partie. Am 22. haben sie, weiß ich nicht, aber auch eine schwere Partie, logischerweise. Und dann kommt zweimal die Austria. Also die haben zwei Champions League-Partien vorher. Gut zum Einkommen oder kostet es so viel Substanz, dass dann, wenn du am Mittwoch gegen Leipzig spielst, dann am Sonntag keine Partie gegen die Austria hast?
Also ich glaube, von der Substanz her wird es kein Problem sein. Glaube ich. Ich glaube eher, dass für einen ein bisschen ein Vorteil ist, weil sie einfach einen Rhythmus kriegen und zwei starke Gegner vor der Brust haben, bevor die Meisterschaft wieder losgeht oder bevor der Cup losgeht. Und deshalb glaube ich, dass eher ein Vorteil für Sturm ist, als für die Austria. Okay.
Oh, Leipzig ist kein starker Gegner, sechs Spiele, sagt niemand. Was ist mit denen los?
Ja, aber ich habe es eh gestern gesagt, die haben geringe Tore, das ist ja, kriegst du ja normal nicht. Wenn es läuft, kriegst du solche Tore nicht.
Gulaschi halt heutzutage.
Ja, dann schießt du ihm irgendwo einen angefälscht oder so. Also es ist ganz schwer.
Kriegst du es auch so wie der Manfred oder ist es sogar vielleicht für die Austria ausgeruht, die zwei schweren Spiele, Cup und Meisterschaft? Und die spielen da dazu in Klagenfurt und das erste Spiel in Graz ist dann gegen die Austria.
Ja, es hat ja das und das was nicht. Wenn du vorher zwei richtig starke Gegner hast vor der Meisterschaft, das wünscht man sich ja auch in der Vorbereitung, dass man solche Gegner kriegt. Für die anderen Mannschaften ist es halt schwer, solche Gegner zu finden. Kann ein Vorteil sein für Sturm, aber natürlich aufgrund der Belastung, der frühen Belastung schon, kann es dann auch irgendwann einmal auch ein Nachteil werden. Ich glaube, dass das nicht entscheidend sein wird, ob die vorher die zwei Partien haben und dann gegen die Austria spielen. Ich glaube nicht, dass es entscheidend sein wird. Entscheidend wird sein, wie weit wird der Punkteabstand sein bis zur Punkteteilung, wie schiebt sich das ganze Backel dann zusammen und da kommt es dann auch drauf, dass du am Ende des Tages die Nasen vorn hast. Ich glaube nicht, dass am Anfang schon, also in den ersten zwei, drei Runden wird die Meisterschaft nicht entschieden.
Aber 24 Punkte jetzt in Serie, 5 Punkte schon vor Rapid, 3 an Sturm, also es ist schwer beeindruckend. Wenn ich dich schon da habe, außer du hast gesagt, den Peter Stöger, der das als Sportdirektor super macht bei der Admira, wie gefällt der Sportvorstand Jürgen Werner mit all diesen Querelen, mit dem Kurt Kolowitzer, da gibt es den Verein, da gibt es Investoren. Jetzt sagt er, wir haben in einer sehr schwierigen Zeit Austria geholfen, haben das Geld eingesteckt, sonst wäre es vielleicht ganz finster geworden. Jetzt ist er im dritten Jahr, vor 5 Jahren als Sportdirektor, sagt er, hat 29 Spieler geholt, das hat er am Stammtisch auch gesagt, nur einer hat Ablöse kostet, der Rampftl. Ragusch, sonst mit allen super gewesen. Also wie siehst du das ganze Umfeld? Wird das jetzt auch viel ruhiger durch die sportliche Situation? Können Sie die jetzt, sage ich Jack als Finanzvorstand, und können Sie die jetzt auch ein bisschen ruhiger Weihnachten feiern?
Oder? Also das glaube ich auf alle Fälle, weil sie allein von den Zuschauern, was sie jetzt gehabt haben bei den Spielen, ist natürlich auch Geld reingekommen, das ist ganz klar.
Der kassiert dort halt schwer, weil 8 Spiele
auszahlen. Muss natürlich viel auszahlen auch, das ist keine Frage. Aber ich glaube halt, oder ich weiß, dass ich viel zu weit weg bin, um die Details zu wissen, was dort jetzt tatsächlich passiert mit Jürgen Werner und mit Golowitzer und mit Zagicek, das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass der Jürgen Werner ein sehr großer Fachmann ist, der genau weiß, was zum Tun ist, der genau weiß, von den Spielern her, wem können wir engagieren. Und vor allem durch sein Vorleben ja als Fußballmanager hat er ja immer noch Riesenkontakte Netzwerk, um die Spieler zu holen. Ja.
Und also, ein Teamspieler und ein Spieler und Fusionierung in Linz. Also
der
Fußball hat sehr vielen Funktionen miterlebt.
Ja, genau, so ist es.
Ein Leben lang Fußball.
Ja, richtig. Und deshalb ist er wahrscheinlich schon ein sehr, sehr guter Mann für die Austria. Ja. Was man liest, die wollen ihm auszahlen, die wollen ihm wegkommen oder nicht oder wie auch immer, das ist halt, da bin ich viel zu weit weg, da kann ich auch nur das beurteilen, was ich in der Zeitung lese und mir mein Bild machen, aber ansonsten.
Je länger er dort ist, desto mehr Geld kriegt er, also er lädt sich zurück.
Natürlich.
Er hat jetzt aber ganz klipp und klar gesagt am Wochenende bei Sky, dass er nicht vorhat, die Mehrheit zu übernehmen, sondern sie haben der Austria geholfen und schauen sie das an und wollen weiterentwickeln, die Mannschaft. Und wenn der Verein das auch will, dann wird das weitergehen. Also wird man abwarten müssen.
Ja, die haben sich vertraglich sicher super abgesichert, also das wissen wir ja. Das hat er ja mehr oder weniger kundgetan, dass er so da einer Geld, was investiert haben mit seiner Gruppe, da, dass da, wenn die Austria das rauskaufen will, dass da natürlich einen Gewinn erzielen. Das ist ja so. Und je länger sich die Austria halt Zeit lässt, umso mehr kostet die Geschichte dann am Ende des Tages. Das haben sie gut verhandelt und gut gemacht. Da brauchen wir nicht darüber diskutieren, aber ob die Austria das jetzt machen will oder nicht, warten wir auch. Ich glaube, die Deadline ist am 14. Dezember, um sich erstmals aus dieser Mantelung rauszukaufen. Mal schauen, was die Austria macht, ob sie es zusammenbringen.
Alles klar. Zur Mannschaft haben jetzt schon einige Spieler rausgekommen, vom Dortmund über den Trager, der Fizi. Du hast ihm gesagt, vielleicht sollst du ihn der Rangnick mal anschauen. Es schadet ja nichts, er ist ja experimentierfreudig, holt ja immer wieder mal Spieler. Es gibt einen Ronny Waldo, wo viele sagen, der ist jetzt Österreicher, trifft dreimal, viermal gegen Rapid, hat 11, 12 Tore, ist wirklich auffallender Goaljäger, wie du ihn brauchen kannst. Also Ronny Waldo und Fizi sind für mich so zwei Spieler in der Herbstsaison, die ich durchaus auch im Nationalteam sehen könnte, möchte.
Ja, ich sage auch, also wenn ich jetzt vergleiche andere Spieler, die im Teamkader dabei sind,
Jakub Bobic und was da auftaucht,
dann muss fast der Fitz jetzt irgendwann einmal dabei sein, weil er ja wirklich ein super Jahr hat oder eine super Saison hat bis jetzt.
Will er oben auch gut tun, logisch, das ist der nächste Schritt.
Das ist keine Frage, das wird sehr süß sein, dass er ein Nationalspieler wird. Genau. Aber ja.
Ronny Waldo, der ist 35 Jahre. Was haltest du davon? Weil Torjäger sind immer gefragt.
Ja.
Hat zuletzt gefehlt oft, wo wir gegen Slowenien oder so gesagt haben, wir haben den ganz großen Knipser vorne immer.
Ja, er knipst in der Bundesliga, das ist alles gut. Ja, das ist alles, er braucht nicht viele Chancen, er weiß, was da steht, das muss man ganz ehrlich sagen. Er ist 35 Jahre alt. Ne? Und das ist halt, und wenn man oft sagt, es gibt nicht jung und nicht alt und es gibt nur gut und schlecht, das stimmt schon. Aber da geht es ja jetzt um eine Quali für eine Weltmeisterschaft, die in zwei Jahren ist. Ja.
Naja, wäre ja.
Also, das ist halt schwierig, dann ist der 37.
Ja, jetzt haben wir auch mal zwei Playoff-Spiele noch, was nächste Dinge so betrifft. Also, und wie experimentierfreudig der Rangnick ist, wissen wir, ob er da vielleicht ausprobieren kann, wann nicht jetzt vielleicht sogar.
Vielleicht ist das Pech. Dass es in dem Sinn keine Freundschaftsspieler mehr gibt. Ne? So wie früher
der Freundschaftsspieler. Serbien geht spitz auf Knopf, du bist
Serbien in die Serbien geht spitz aufs Knopf und da ist halt zum Probieren schwierig. Nicht?
Nein. Okay. Nein, ich glaube trotzdem, dass der Ronny eine riesen Halbsaison gespielt hat. Beeindruckend eigentlich in seinem Alter, wie er noch fit ist und wie er noch in die tiefen Läufe macht und so weiter und so fort und vor dem Tor. Halt Ruhe, Puls 40, der haut halt die Ballen halt rein. Aber wir müssen dann trotzdem ein bisschen die Kirchen im Dorf lassen. Für Nationalspieler, glaube ich, ist der Zug angefahren, auch wenn er noch so gut ist. Viel mehr interessiert mich, ob der Ralf Rangnick irgendwann einmal in der Generale Arena vorbeischaut und sich den Fitz einmal anschaut. Weil ich glaube trotzdem, dass der Dominik Fitz aufgrund seiner zuletzt gezeigten Leistungen und das über jetzt ist ja schon wirklich über einen sehr langen Zeitraum es verdient hätte, im Nationalteam dabei zu sein. Und ich glaube auch, dass das nochmal so einen richtigen Schub gibt. Dass ich glaube, dass der Fitze nur immer noch nicht am Plafon angekommen ist, sondern da geht man viel, viel mehr. Und das war vielleicht so eine Initialzündung, noch einmal für den Fitze, noch einmal einen Schritt drauf zu tun, noch einmal mehr zu tun, um vielleicht dann sich ganz in der Spitze zu etablieren. Für mich ist er so ein richtiger Austria-Kicker, weil er all die Dinge mitbringt, die er Austrianer haben muss. Er ist technisch perfekt, der ist schnell, der ist lauffreudig und er hat auch gewisse Schlechtigkeiten drinnen, die man halt auch braucht. Und von daher wäre es schon endlich einmal an der Zeit, seine Bilanzen kann man ja nachschauen. Also der Scorerpunkt in den letzten zwei, drei Jahren, was er gemacht hat, da ist er richtig gut.
Weil es besser in die Box oder wenn Strafraum, meine, wenn er 30 besser in Strafraum.
In die Box?
Strafraum, meine ich, an den ganz klaren von der anderen weiß besser, also da hat er herausragendes Netz. Der ist seit seinem siebten Lebensjahr bei der Austria. wird natürlich auch Begehrlichkeiten wecken, ist aber eher ein ruhiger, gesattelter Typ. Glaubst du, dass er noch länger bei der Austria bleibt oder dass er schon mit Jungen schaut und vielleicht sogar zu Geld gemacht wird und die Austria verkauft? Wie siehst du da die, was wäre für ihn? Was kann man ihm raten?
Ich würde ihm raten, dass er, oder ich würde ihm wünschen, dass er noch ein Jahr, zwei so Saisonen hat, was er jetzt hat bei der Austria. Dass er dann wirklich Teamspieler wird, irgendwann einmal, und dass er dann geht. Aber es ist halt schwierig, einem jungen Menschen was zu sagen, weil ganz einfach, du willst halt dann, wenn du ein Angebot kriegst, was lukrativ ist und wo der Verein passt und so weiter, dann willst du halt dann auch nicht mehr warten.
Ja? Vier Braunöd oder so.
Ja, genau.
Ich rede jetzt von einem Jungen. Ne? Ja, der Fizi ist mittlerweile 24, ne? Wenn man nicht alles täuscht. Nicht? Also so jung ist er jetzt in dem Sinn ja auch nicht mehr. Und der Weg jetzt ins Ausland ist natürlich schon einer, den er anstrebt. Nicht? Und wenn, dann muss es jetzt bald einmal passieren, sonst würde ich mir wünschen, dass er die nächsten 10 Jahre noch bei der Austria geht.
Das sagst du immer wieder und so. Muss die Austria irgendwo nachjustieren oder kommen eh Verletzte zurück oder gibt es irgendeine Position, wo du sagst, da sollten sie schon anhaben, so wie es da zumal eben zu Beginn der Meisterschaft offensichtlich war, man braucht einen Stabilisator in der Abwehr, es muss ein Abwehrchef her und der Trager dann verpflichtet wurde und damit wirklich eine große Lücke geschlossen wurde. Braucht sie jetzt irgendeine Position, wo du sagst, würde uns gut tun?
Also ich würde Stand jetzt sagen, nicht wirklich. Nicht wirklich, aber es ist natürlich schon so, der Drago ist jetzt in einem guten Alter schon und da muss man halt auch aufpassen, also da muss man schon jede Woche ein Kerzel anzünden gehen, dass er sich halt nicht wehtut. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Kader von der Austria richtig gut aufgestellt ist, auch mit den Jungen, also kommen ja dann ein paar Verletzte wieder retour, so wie der Wustinger Jensen, der ja auch ein Riesenversprechen ist für die Zukunft. Der Scheibe wird hoffentlich auch bald irgendwann einmal wieder zurückkommen. Ich meine, dann müssen wir halt jetzt darauf hoffen, dass den seine Kreuzbandel endlich einmal anfangen zu halten und nicht. Schwierige Situation für den Buben, auch für den Verein eine schwierige Situation, da musst du trotzdem darauf aufbauen. Aber es kommen ein paar Retour, wo man halt für die Zukunft schon ganz gut dastehen würde bei der Austria. Ich denke nicht, dass jetzt ein großer Handlungsbedarf ist bei der Austria, weil vorhin in der Spitze haben wir jetzt den Ragusch natürlich eine Alternative, du hast den Prelitz, du hast den Melon, du hast den Gruber. Da hast du schon 4 Stürmer, wo du immer ruschieren kannst, wo du immer eine Pause geben kannst, wieder eine heiße. Also da sind wir jetzt, glaube ich, nicht schlecht aufgestellt.
Ramftl, Berri,
Pizzo, hast du gar nicht aufgestellt. Der Berri hat sich ja auch als Glücksgriff herauskristallisiert. Auch das ist ja noch ein junger Mensch, also da ist auch noch viel Potenzial, da geht auch noch viel zum Weiterentwickeln. Der Fischermann hat sich nach der Pfuhrsaison, wo es vielleicht für ihn persönlich einmal nicht so gut gelaufen ist, auch wiederum eine Arbeit in diese Position, spielt jetzt noch wirklich einen staubigen Sechser vor der Abwehr, macht der Amtdurten zusammen. Ich meine, es ist ja alleine jetzt schon, wenn man darüber nachdenkt, was wir vor 1-2 Jahren noch geredet haben, Huskovic, das ist überhaupt kein Thema mehr. Ne? Also, der fragt auch nicht einmal, wer nach, was ist eigentlich aus dem Huskovic wohl. Ne?
Ich bin froh, dass er so wieder
sieht. Also, das heißt jetzt, da ist schon noch Potenzial da. Absolut. Bei der Austria und deswegen glaube ich, dass sie nicht großen Handlungsbedarf haben.
Siehst du irgendwo Handlungsbedarf? Ja, was traust du noch zu?
Zutrauen tue ich ja noch alles.
Weiß, okay.
Das ist überhaupt keine Frage, weil man sieht ja, wie wir zuerst schon gesagt haben, wenn du dann Lauf hast, hast du dann Lauf und dann können sie ja im Frühjahr genauso haben.
Das ist
ja
nicht geschwächelt muss da sein.
Das ist nicht das Thema, wenn Salzburg geschwächelt muss da sein. Jetzt mit Sturm ist eine zweite Kraft eigentlich dazugekommen zu Salzburg. Ja, die Punkte werden geteilt. Ich habe zuerst schon gesagt, wahrscheinlich wird Salzburg da profitieren von der Punkteteilung erstmaligst. Ja, muss man mal schauen. Also es wird alles neu gemischt im Frühjahr und wenn sie fit sind alle bei der Austria und wenn sie den Spirit, den sie jetzt haben, mitnehmen können, dann glaube ich schon, dass sie lange Zeit voll mitspielen werden.
Wunderbar, also da haben wir einiges Positives für die Austria ausgearbeitet. Wir werden nach einer kurzen Werbepause über das ÖFB-Nationalteam sprechen, weil Manfred Schack ist ja U16-Teamchef und geht wahrscheinlich in eine neue Kampagne. Wir wollen wissen, was dort sie abspielt. Wer die neuen Personalien beim ÖFB sind, bleiben Sie dran bis nach der Werbepause. Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris hat sich heute seinen Spezi aus ganz, ganz frühen Zeiten, ihr zwei kennt euch ja wirklich schon lang, bei der Admira und bei der Austria, das sind eure zwei Herzensvereine gewesen. Du bist schon 60, der Manfred wird dir folgen. Manfred Schack, seit Ewigkeiten Nachwuchs-Teamchef beim ÖFB in allen möglichen Altersstufen. Von der 21er Co-Trainer beim Costantini, was ich war, 16er, 17er, 19er. Hast du alles durch, bist aktuell bei der 16er.
Ja.
Hast du im Herbst schwierige Spiele gehabt, zweimal verloren gegen die Tschechen 1-3, gegen die Deutschen gespielt, dann Sieg, eine Niederlage. Was sind so die nächsten? Was hat die 16er? Hat sie eine Quali, eine Auslosung? Wo geht es hin? 2025 mit der 16er Nationalmannschaft?
Wir haben jetzt am 5. Dezember die Auslosung gehabt für Europameisterschaftsquali. Für die U17, haben mit Irland, Kosovo und Färöerinseln drei Gegner gekriegt, die unterschiedlich eine Zeit kennen.
In der ersten Stufe.
In der ersten Gruppe. Das Ganze wird das in einer Turnierform ausgetragen im Kosovo.
Okay. Ja. Sehr interessante Mischung.
Ja, sag ich, ist komplett konträr, also das Ganze. Ja, wird spannend. Wir haben aber über das ganze Jahr gesehen, sehr gute Länderspiele ausgemacht, finde ich. Wir haben zweimal Dänemark, wir haben Ungarn, wir sind auf einem Development-Turnier in Spanien, mit Spanien und Türkei und nur einen vierten. Wir haben dann vor der Quali haben wir noch ein Turnier in Kroatien, mit Kroatien und noch auch zwei andere Nationen noch. Nein, also wir haben das wirklich gut gemacht, dass wir wirklich gute Gegner haben und ich freue mich schon sehr drauf. Und
was reden wir da? 1.1.09 oder was ist der Stichtag für die Burgen?
Jahrgang 2009. Jahrgang 2009. Ist der Stichtag.
Dann gibt es eine erste Quali-Ding und da steigt man dann auf der Sieger in die zweite, oder? Und dann war es zur zweite Quali-Runde, Elite-Runde, um dann zur Endrunde zu fahren.
Bei diesem ersten Quali-Turnier steigen die ersten zwei auf.
Ah, okay, gut.
Müsste machbar sein. Und im Frühjahr dann gibt es dann die Elite-Runde. Da steigt dann nur mehr der Gruppensieger auf, wird auch genauso wieder ausgelost, nur halt andere Gegner. Und da steigt dann nur der Gruppensieger auf und der fährt halt dann zur Europameisterschaft. Das fahren nur sieben, weil der 8 ist der Veranstalter. Das heißt, es ist schwer genug, dorthin zu kommen. Aber die UEFA hat ein neues System jetzt gemacht, auch gekoppelt mit der Fußball-Weltmeisterschaft, weil die U17, es gibt eine Weltmeisterschaft bei der U17, die auf die nächsten 10 Jahre in Katar sein wird.
Okay.
Und da geht es auch, wenn du jetzt nicht Gruppensieger wirst, in der Elite-Runde, dann könnte es trotzdem sein, dass du trotzdem dich noch qualifizieren kannst für die WM. Und wenn du dich qualifizierst für die Europameisterschaft, dann bist du fix bei der WM schon dabei. Okay. Also könnten eigentlich zwei super spannende Jahre werden, muss ich sagen. Und ich freue mich schon sehr drauf.
Okay. Star Force, alles beieinander. Ich glaube, der Papa Benz ist auch dabei, von Patrick, der Vater, der Werner Benz. Du hast vertrauten Staff und bist da recht zufrieden.
Ja, ja, ich habe schon jetzt, glaube ich, 10 Jahre, bis auf die eine oder andere Ausnahme, immer dasselbe. Und wir sind schon jetzt fast eine Familie geworden, privat schon Freund geworden und so weiter. Also es ist einfach ein durch die Zeit halt einfach was zusammengewachsen und das kann man sich schon verlassen und der Andi weiß selber ganz genau, wie wichtig es ist, dass du einen hast, der den nicht alles sagen musst und der eigenständig was macht, was in deinem Sinne ist und so weiter. Also das ist schon ganz wichtig.
Wir haben jetzt auch mitbekommen, der Abschied von Werner Gregoritsch, der gegen die Franzosen gewonnen hat, die Franzosen super performt hat, aber an Zypern gescheitert ist, warum auch immer, der auch erzählt hat, wie sie es mit den Spielern lukrieren, weil er sehr viele Legionäre schon hat in der 21er. Zichi, Sturm und Salzburg, findest fast keine Österreicher mehr. Wenn ich eine schaue bei Salzburg, bei Du und Schlager und aus, bei Sturm fast noch weniger. Wo lukrierst du die Leute her aus? Du Toto Jugendliga befriedigt, Nachwuchs bewerben?
Ja, ja. Wir haben in der Jugendliga, in die Akademien ganz einfach.
Auch Legionäre oder
alles? Jetzt noch nicht, weil meine noch zu klar sind. Das heißt, du darfst erst ab 16
ins Ausland gehen. Also
ins Ausland gehen, wenn du nicht die Familie im Ausland hast. Das heißt, jetzt sind alle noch in Österreich von mir. Das macht es natürlich einfacher, weil du das erstens einmal jede Woche anschauen kannst und zweitens einmal mit den Trainern ständig in Kontakt sein kannst. Also das ist schon recht angenehm. Es wird jetzt losgehen. Also mit 16, 17 werden die ersten Legionäre werden nach Deutschland gehen oder sonst irgendwie. Ja, ob es gut ist oder nicht, das sei dahin, das, da teilen sich auch die Meinungen. Mir, ich sage immer, mir ist lieber, er spielt mit 18 Jahren in der ersten in der Bundesliga und geht dann mit 22 nach Deutschland. Und nicht als Nachwuchsspieler nach Deutschland, sondern als Gestandener schon. Aber okay, heutzutage ist natürlich auch alles verlockend. Die Manager, die haben ja alle schon Manager und sind ja vollpumpt mit Informationen, wie es bei den anderen Vereinen zugeht.
Ja, sie sind auch wissbegierig. Sie wollen es auch wissen. Sie sind anderer schon, als ihr wart als junge Burschen. Und was man auch sagen muss, du hast letztens einmal vor Jahren auch schon kritisiert, dass die Austria U16, U18 nicht mehr in die Top 3 ist, sondern außerhalb der Top 3, es kann auch nicht sein. Auch da hat die Austria wieder einen Schritt gemacht und man ist vorhin dabei bei U16 und U18. Ja. Du siehst auch ein paar vertraute Trainer, ob da in Tirol der Michael Bauer ist oder in Kärnten oder was immer. Also das sind Leute, die kennst du auch schon Ewigkeiten,
ja, ja,
die immer austauschen kannst.
Ja, natürlich. Und auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Trainer sind, sondern die Sportdirektoren zum Beispiel von der Akademie. Also da sind auch einige dabei, die zu unserer Zeit gespielt haben. Also von der Seite her passt das eigentlich alles. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Österreich sie diese Baustelle Nachwuchs aufmachen sollten, weil es keine Baustelle gibt, finde ich. Du kannst nicht verlangen, dass du zu jeder Europameisterschaft fährst oder dass du zu jeder Weltmeisterschaft fährst. Das geht einfach nicht, weil halt die Jahrgänge schon unterschiedlich sind. Du hast halt einmal einen guten Jahrgang und einmal hast du halt einen weniger guten.
Es sind auch die Turniere. Oft hast du nur 8 Mannschaften, wo der Veranstalter dabei ist, sagst, oder einmal sind 16 Mannschaften. Da ist da keine Einheitlichkeit bei der EFL, das finde ich auch schlimm.
Naja, das mit den 7 ist jetzt seit jetzt wieder. Also jetzt, sie haben ja 16 gehabt.
Ja, aber da tun sie immer
miteinander. Und jetzt sind wieder 7. Dafür haben sie jährlich jetzt der Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft dazu gemacht. Ja.
Aber in die 7 ist erst einmal reingekommen. Das ist
sehr schwierig. Wahnsinn. Sehr schwierig. Das ist überhaupt kein Thema.
Aber wir haben heute, Mittwoch, 11.12., auch große Pressekonferenz. Der Peter Schöttl ist wieder auftaucht, dem man immer gesagt hat, wo ist er denn verschwunden? Versteckt sich ein bisschen. Er hat im Prater heute im Marriott Kurtheater Pressekonferenz gehabt. Peter Pechtold, neuer unter 21 Teamchef, hohe an der Zeit, weil der Gregoritsch schon im Hochsommer irgendwann seinen Abschied verkündet hat. Jetzt haben wir mit dem Peter Pechtold, kennst du natürlich als Co-Trainer vom Rangnick, der war Co-Trainer beim VfB Stuttgart, Matarazzo, war beim Tedesco, bei Schalke, war bei Mainz, beim Schmid. Also der hat da Vita, österreichischen Vater, deutsche Mutter und ist da und soll die 21 nehmen. Und mit dem Sebastian Brödel gibt es einen Nachwuchsverantwortlichen. Das ist meiner Meinung nach eine neue Position, die da geschaffen wurde. Oder ist das ersetzt er
jemanden? Nein, es ist eine ganz neue Position. Ja, wie gesagt, heute ist Vorstellung. Schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Brödel noch nicht, wir haben noch nicht telefoniert oder noch nicht gesprochen. Schauen wir es einfach an. Es ist eine Aufgabe, die nicht leicht ist. Es ist genug zu tun, weil wir haben ja von der U15, also U15, U16, U17, U18, U19, U21 sind einmal sechs Burschenmannschaften, dann haben wir die Mädchen noch, die 17er und die 19er. Also die alle zu versorgen und zu betreuen ist schwierig, ist kein Thema. Nur dazu spielen ja fast alle immer zur selben Zeit. Eben im FIFA-Fenster oder wenn internationale Termine halt sind, das heißt, es ist schon sehr schwer. Ja, warten wir mal einfach ab, was passiert und dann schauen wir.
Schaust du auch manchmal vorbei über der Donau in Aspern und Seestadt, was da entsteht, das neue Kompetenzzentrum des ÖFB, die künftigen Plätze, weil für die U16 wird das sicher interessant werden, dass du dort deine Lehrgänge hast und nicht von Erla über was immer hinfahren musst?
Ich war noch nicht dort, Okay. Sage ich ganz ehrlich, weil von mir, wo ich fahre, also das ist schon gut eine Stunde länger als wie jetzt ins Büro, also weil über die Donau drüber wissen wir jeden Tag, es ist wieder Katastrophe.
Danke, ja.
Aber bitte, schauen wir es uns an. Ich glaube, was ich gehört habe, soll es wirklich schön werden. Mit den Plätzen. Und ich glaube, dass das in Ordnung geht, dass das in Ordnung ist.
Für Nachwuchs ganz wichtig, glaube ich. Jetzt ist es nicht einmal so für die Arbeitschaft, sondern für den Nachwuchs, dass wir einen Standard haben und so. Vielleicht hätte er nur ein Herz per Tubschrauber, dass wir dann
ja, genau. nicht am Leben gehen. Nein, ich bin mir sicher, dass das eher für den Nachwuchs sein wird, als wir für die Erste, weil ja, die werden nicht so oft.
Dein Autowitsch wird dort nicht jetzt irgendwo
im Doppelbett
liegen und
nicht so oft
besuchen, sondern die haben andere Dinge.
Aber trotzdem, es ist trotzdem gut, dass du mal eine Heimstätte irgendwo hast, weil sonst bist du eigentlich eh, du hast eh nur Vorstellungen.
Sie sehen sich auch, weil sie im gleichen Termin haben, dann sind wir 18 oder 16.
Ja, aber wenn so viel Platz ist, muss man sich dann auch wieder anschauen. Nicht? Weil
es ist halt Variante entstanden.
Ja, also es ist halt, muss man schauen einfach.
Wie kriegst du denn eigentlich die Stimmung gegen den ÖFB in der Öffentlichkeit, was da die Präsidenten Landesfürstens aufhören? Mhm. Du wirst sicher oft gefragt, in deinen Freunden oder wenn du irgendwo unterwegs bist, wie kriegst du das mit oder wie sehr belastet das Image des ÖFB dich, dass man sagt, muss es das sein?
Also belasten tut es mich gar nicht. Es ist natürlich so, dass die
unnötige Baustellen.
Eine unnötige Baustelle ist und die Leute, die darauf ansprechen, die sind eigentlich erstaunt, dass sowas überhaupt möglich ist. Mhm. Ja? Dass sowas überhaupt gibt, dass so ein Problem gibt, was man nicht lösen kann zwischen jetzt Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold zum Beispiel. Ja? Dass das nicht möglich ist. Und mit Präsidenten zurücktritt oder nicht rücktritt und tut und da und CO und das. Und
jetzt ein Vizepräsident wahrscheinlich klagt, weil das nicht rechtens war.
Also, das ist. Leider Gottes ist da im Moment wirklich der Hund begraben. Und ich hoffe, dass es fürs Image des Fußballs und des ÖFBs so schnell wie möglich positive Lösungen gibt. Eben mit den Leuten, mit denen sie sich halt vorstellen. Ja? Und dass da wieder Ruhe einkehrt, weil das für alle gut einfach.
Und du hast schon ein bisschen Eindruck, dass der Rangnick das ein bisschen ausnutzt, dass da keine Führungsstärke da ist und er so einen nach dem anderen vor sich hertreibt und sich weit aus dem Fenster lernt und seine Pressekonferenz nach dem Slowenien-Spiel mit die Aussagen, die beste Leistung ever und überhaupt und sowieso. Und jetzt kann ihm halt, jetzt halt ihm der Bartosch was dagegen. Der hat aber mit ihm ja gar kein Vier-Augen-Gespräch oder persönliches Gespräch gehabt. Also das ist nicht sehr richtig stimmig.
Ist nicht stimmig und der Rangnick nutzt das jetzt natürlich spargut aus, das muss man auch sagen, aber kann man auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass er diese Unruhe und diese Führerlosigkeit in der Ebene Präsidium beim ÖFB, diese Schwäche nutzt er halt im Moment optimal aus, weil er halt seine Positionen für sich besitzt. Nicht? Also ob das jetzt nur 21er Teamchef ist oder Armin Brödel jetzt, der für diese Position jetzt, die hat es noch nie gegeben beim ÖFB und da ist quasi mehr oder weniger eine neue Position erfunden worden, dass ihm der Sebastian Brödel auch dort reinkommt. Der Chucky hat es ja gerade gesagt, nicht? Man muss abwarten, inwieweit ist das jetzt wichtig, braucht man das überhaupt nicht? Und es ist natürlich schon noch so, dass irgendeiner im ÖFB-Präsidium hat dann gesagt, also wir sind nicht Red Bull. Also da auch die finanziellen Möglichkeiten des ÖFB sind ja irgendwann einmal am Plafond angelangt. Und da muss man jetzt wirklich abwarten, was da draus wird. Aber es wäre natürlich wünschenswert, dass da im Präsidium schnellstmöglich Ruhe einkehrt, dass da wieder alle an den Strang ziehen oder endlich einmal alle an den Strang ziehen, weil um das geht es ja am Ende des Tages. Und das ist halt im Moment ein bisschen schwierig, weil, und das ist leider Gottes das, was am Ende des Tages dann rauskommt, diese positiven Leistungen unserer A-Nationalmannschaft oder auch von U21-Team, Werner Gregoritsch, wir wissen, Havara von mir, ich mag ihn irrsinnig gern, aber dann am Schluss hat er auch noch die Franzosen geschlagen. Also diese Ergebnisse, die da immer wieder um eingespült werden, das war ja richtig positiv. Auch die Art und Weise, wie man gespielt haben. Mit dem A-Nationalteam muss man auch sagen, also da waren ja viele, viele positive Dinge dabei, wenn man sich an die Europameisterschaft zurückerinnert, was wir da für Spiele abgeliefert haben. Das war begeisternd und das hat ja auch gemerkt, wie in Österreich die Fans wiederum mobil gemacht haben. Und das schadet dem Fußball ganz auch. Also weil sie diese Erfolge, die wir trotzdem gefeiert haben, ja am Ende des Tages trotzdem jetzt ein bisschen untergehen, aufgrund dessen, dass im ÖFB halt eine extreme Unruhe herrscht.
So ist es. Da hofft man, dass eine Ruhe einkehrt, dass auch diese Strukturreform wahrscheinlich zum Greifen kommt, mit allem drum und dran, dass dann auch ein CEO und ein Sportdirektor und ein Finanzchef daherkommen. Mal schauen, wie es mit dem Bernhard Neuhaltung mit dem Thomas Hollerer einigen oder was da noch auf uns zukommt, der ist ja auch Wahnsinn, die sind gekündigt und sollten weg sein und jetzt machen sie aber eigentlich sehr wichtige Entscheidungen. Ist schon eine sehr spezielle Situation, die viele Leute, wie du sagst, draußen nicht verstehen. Also was ist das? Warum kennen die nicht mehr und was ist da das Ganze drumherum? Du hast schon gesagt, wichtiges Jahr 2025, auch Richtung 2026. Österreich soll bei der WM in USA, Kanada und Mexiko unbedingt dabei sein. Das gibt auch Geld, das ist wichtig für den Verband, das ist wichtig für die Spieler, für alle. Die Generation, die jetzt da was liegen lassen hat in Deutschland, weil über die Türkei hat jeder glaubt, wir kommen drüber nach dem 6-1 zu Beginn des Jahres, aber ist halt nicht so. Und wenn du jetzt das anschaust, WM 2026 ist fast ein Muss, oder? Ich meine, wir werden am 13. erfahren, welche Gruppen wir haben. Der Andi hat schon seine Lieblingsgruppe wäre Rumänien, Slowenien, Luxemburg, Andorra. Seine schwerste Gruppe wäre Schweden, Schottland, Bulgarien, Moldawien. Wir seien Gott sei Dank im ersten Top bei den 12 dabei. Mhm. Du musst aber Gruppensieger werden. Mhm. Gefährliche Gruppen dabei oder sagst alles machbar?
Ja, auf alle Fälle alles machbar. Ich meine, der goldene Stein ist einmal der, dass wir mal im ersten Topf sind. Da brauchen wir nicht reden. Ja. Und dann kannst du dann jeden schlagen, ist überhaupt keine Frage.
Norwegen dabei, Griechenland, Ungarn.
Ja, eh.
Guten wirst du kriegen, halt, logisch.
Du wirst halt einen kriegen, der unangenehm ist, das ist überhaupt keine Frage. Aber noch einmal, ich glaube, dass die Nationalmannschaft auf einem guten Weg ist. Und anscheinend der Teamchef ein System gefunden hat, was auf diese Mannschaft sehr gut passt. Mhm. Ja? Weil auch die Typen in der Mannschaft sind, die halt ein Pressing super machen und so weiter und so
fort. Er hat sich von der Leine, was wir
bei ja,
gesagt hat, genau. Hat halt zwei Strug.
Genau. Also ich finde, das ist einmal absolut perfekt. Und mit der Gruppe 1, also mit dem Topf 1 bei der Auslosung, also ich mache mir wirklich nicht einmal eine Sekunden Sorge, dass man nicht zur Weltmeisterschaft fährt. Okay.
Heute wird auch noch, Andi, entschieden, wo die nächste WM ist, 2030. Also nächstes, haben wir schon gesagt, 26 in Ding. Weißt du, wo die WM 2030 ist?
Nein.
Eröffnungsspiel in Montevideo, Uruguay, dann Argentinien, dann Chile, dann Portugal, dann Spanien, dann Marokko. Die sechs Länder machen die 2030er WM, damit nämlich 2034 Saudi-Arabien machen kann, haben Südamerika und Europa abdeckt in Arm aufwaschen. Das heißt, Eröffnungsspiel in Montevideo. Dann spielst du eine Partie in Chile und in Argentinien, dann kommst du nach Europa, spielst Portugal, Spanien und dann Marokko. Also diese 2030er WM hoffentlich beschäftigt sie uns noch. Und wir werden den einen oder anderen Stammtisch da vorne machen, aber das ist schon eine sehr spezielle Geschichte
auch. Klingt extrem spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wird was auf uns zukommen.
Das war schon die Jahre ganz Europa und jetzt hast du eine WM auf der
Da hast du verschiedene Zeitzonen, wie sich das fernsehtechnisch dann ausgibt.
Sie machen nur drei Spiele in Südamerika, also eins, zwei, drei und dann kommen sie mit. Die nächste EM haben wir jetzt Deutschland gehabt, die geht nach England, Mutterland, Großbritannien mit Irland dabei. Werden wir sehen, ob Nordirland, da gibt es in Belfast noch ein bisschen Probleme und dann kommt Italien, Türkei. Das ist eine gemeinsame Bewerbung, die stehen auch fest, also das nächste Europameisterschaftsgeschichte. Okay. Andi, du bist der Tippkönig. Ich muss wirklich den Hut ziehen vor dir. Du tippst, ist wirklich sensationell. Ja. Du bist in der Stammtischwertung von 209 Teilnehmern Zweiter. Du bist von über 680 Teilnehmern bis, glaube ich, in den Vierter oder so. Knapp am Podest dran. Den Patrick, seine Freundin, die kann mithalten. Die ist richtig gut auch in deiner Reichweite.
Wo ist die?
Aber die ist... Also die ist knapp hinter
dir. Also hinter mir.
Ja, du tippst sehr gut, aber du brauchst jetzt nicht tippen. Ich möchte eigentlich, dass du so nochmal zurückschaust auf die Meisterschaft tippen. Werden wir dann im Vorfeld von der Frühjahrssaison, wenn wir uns wieder treffen am Stammtisch, deine drei absoluten Tops dieser Herbstsaison und deine drei Flops, wo du sagst, das ist enttäuschend.
Ja, also Tops der Herbstsaison, also für mich Platz 1 Ronaldo.
Okay.
Also nochmal, ist mir natürlich ein bisschen schwer gefallen, nicht? Weil als Stürmer bewertest du natürlich anders, vielleicht tue ich da den einen oder anderen defensiv ein bisschen unrecht, aber trotzdem glaube ich, dass der Ronivaldo sich bei mir oder seinen ersten Platz verdient, weil er halt bei Blau-Weiß Linz keine Spitzenmannschaft und trotzdem in der Torschützenliste mit dem Biret vorne an erster Stelle liegt, deswegen gerade deswegen, weil er extrem super sympathischer lieber Kerl ist und sehr bodenständig ist. Deswegen ist er für mich Platz 1. Platz 2 ist der Dominik Fitz.
Okay.
Weil er jetzt wiederum noch einmal einen Ticken draufgekriegt hat, in der Scorerlisten vorne dabei ist, viele Torvorbereitungen macht, selber gefährlich ist. Hat sich wirklich extrem stabilisiert, bringt Woche für Woche Leistung. Und deswegen für mich klarer zweiter Platz. Und dritte ist der Sangaré von Rapid. Okay. Hat man über die ganze Herbstsaison mit diesem Film
gespielt. Am Anfang besser wie am Ende.
Am Ende ist ihm vielleicht ein bisschen der Treibstoff ausgegangen, das mag schon sein, aber war von Anfang an bei Rapid sehr präsent, sehr laufstark, sehr, sehr engagiert und hat das defensive Mittelfeld extrem gut in Kooperation mit Krikic, muss man auch dazu sagen, aber hast schon gesehen, dass der ein wichtiger Baustein ist im Rapid-Spiel.
Aber Mäcki Katzer, weil es war ein Schlüsseltransfer, ja, dass der
so als Bundesrundspiel ist. Hut ziehen, da haben sie richtig gut eingekauft und deswegen sind das meine Top 3, so Ronny Waldo vor Filzu und vor Sangaré.
Und Flop 3?
Flop am ersten Platz unangefragt in Salzburg.
Wird für jeden
so enttäuschend. Dabei
hat es gut
von allen zusammen. Also wenn wir jetzt sich den Beginn der Saison anschauen, mit der Champions League Qualifikation und dann der Trainer, weil das Spaßfußball hinher, das ist, von denen ist seit Wochen nichts mehr zu sehen. Und mit dem, trotzdem mit dem Kader, den sie haben, und mit den Möglichkeiten, die sie haben, für mich viel zu wenig und deswegen unangefochten an der ersten Stelle. Da gibt es für mich überhaupt nichts zu
diskutieren. Wird österreichweit so Torflop Nummer 1 sein, da bitte. Also
zweiter Platz LASK, okay. Weil für mich auch die Linzer total enttäuschend sind, auch von der Mannschaft her, viele gute Spieler, aber wirkt nicht wie eine Mannschaft, wie eine Einheit, sondern viele gute Einzelspieler, aber keine Mannschaft. Und auch die Erwartungshaltung war auch riesengroß nach der Vorsaison. Ja, und das haben sie einfach meiner Meinung nach überhaupt nicht
liefern annähernd zu Rapid nicht international in dieser Conference League. Hättest du schon erwartet, dass die ein paar Punkte bringen im Jahreswertung einfach. Jetzt gegen Fiorentina wird es schwierig werden. Und dann am Schluss noch die Isländer, Reykjavik sollte man schlagen, aber das sagen wir schon lange. Sie waren immer noch auf der ersten Sieg, glaube ich. Und Dritter?
Dritter ist ein bisschen schwierig für mich, weil es trotzdem noch immer die eine oder andere Pausche gibt. Ich glaube, dass wir heuer durchwegs gute Schiedsrichterleistungen gesehen haben, aber der Fahr für mich noch immer ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, weil viele Situationen viel zu lang dauern, bis da eine Entscheidung hergeführt wird. Du kannst heute als Spieler dich gar nicht mehr gefreien über ein Goal, weil du nicht weißt, ob es nicht drei Minuten später, nämlich so lange dauert, das Goal wieder aberkannt wird. Da sind wir noch immer, glaube ich, in der Findungsphase, da sind wir noch nicht gut aufgestellt.
Dann
natürlich auch
der,
warum für mich auch ÖFB jetzt ist natürlich auch ein Thema. Das hat mir auch nicht so gefallen. Und weil es ihm jetzt auch so kurzfristig war, für mich an dritter Stelle der Philipp Stojkovic mit dem Fall an
einem
Ragus. Also erstens einmal oder über den Herbst hinweg. Ja. Keine guten Leistungen zeigt, durchschnittlich. Und dann macht er so ein bäses, schieres Foul auch noch, dass mit 5 Matches er noch gut bedient. Normalerweise hätte er 10 Matches kriegen müssen. Und das sind für mich die Flops.
Super, wollte mal, unterschreibe ich so. Du hast natürlich auch eine Mannschaft des Jahres
zum Spiel.
Da will jetzt nicht Position für Position gehen.
Oh ja, kann ich das auch
sagen. Patrick Stettner wird sie einspielen, kann jeder User sich anschauen, jeder Seher, deine Mannschaft. Ich weiß, dass sie ausgewogen ist, gleich viel ungefähr Sturm, Rapid, Austria. Hinten hast du natürlich dein Tormann und dein Abwehrspieler, was du gesagt hast.
Na ja, gut, also bei den Torhütern hätte man natürlich jetzt schon variieren können, ob das jetzt in der Scherpenz gewesen war von Sturm. Das ist auch verdient, aber trotzdem am Ende des Tages hat der Schallenradlinger die wenigsten Gegentreffer erhalten. Das hängt natürlich nicht nur mit ihm, sondern auch mit der Defensive davor, aber aufgrund dessen habe ich mich halt für ihn entschieden. Auf der rechten Seite in der Abwehr, also wir spielen Viererketten, ist der Kasibegovic. Für mich richtig gut, leider verliert im Sturm jetzt. Für ihn super, aber für Sturm halt ein Riesenverlust. Dann in der Innenverteidigung habe ich mit Dragovic einen sehr, sehr routinierten, dann den Ruf von Rapid, auch richtig stark, richtig starker gut.
Franzose
gut. Und auf der linken Seite sehe ich den Lavallée von Sturm als richtig guten Mann. Wir hätten auch hier jetzt eine Variante,
der
junge Geierhofer von Sturm, jetzt ist vielleicht dort eine verdient. Also da sind schon ein paar Sachen, aber das ist meine Viererketten. Dann spiele ich im Mittelfeld, spiele ich eben, wie gesagt, mit dem Sangaré. Als klarer Sechser davor, dann habe ich in die Halbpositionen, habe ich mir in Seidel von Rapid genommen, weil für mich trotzdem ein Riesenfußball. Ich schaue den so gern beim Kicken zu, weil der richtig eine Laufmaschine, technisch gut, auch torgefährlich und schaut auf seine Nebenspieler. Also das ist der eine, der Kitteschwili von Sturm Graz ist der andere. Dann ganz vorne hinter den zwei Spitzen habe ich in Dominik Fitz. Und die zwei Spitzen ergeben sich aus der Schützenliste. Ich komme von alleine, einer mit Mika Biret und der andere ist der Ronny Waldo. Und das sind meine Top 11 aus dieser Herbstsaison.
Gefällt er? Heißt der eine oder andere? Hat er jemanden vergessen oder ist das?
Eine gute Mannschaft. Hat er zusammengestellt, muss ich sagen.
Bleibt der Bangi und der Chuck.
Ja, genau. Ja. Und der Wolfhard Franz.
Und der Wolfhard Franz fürs Gold. Also, da kriegen wir schwer gut.
Ja, Manfred, war wieder sehr kurzweilig.
Ich war
nicht so eine Stunde. Ich bin auch gespannt, was im ÖFB passiert, wie sie jetzt mit Peter Pechtold, mit Sebastian Brödel, wie sie das
nicht
alles
finden du.
Wird, wie der Ralf Rangnick weiter auftreten wird gegen die Führungsriege dort, wo wir dann vielleicht früher einen Präsidenten kriegen, wie im Mai, wo offizielle Hauptversammlung ist, an der Zeit wäre es, weil die WM einfach ganz wichtig ist. Und es ist vielleicht ganz gut, im März mit zwei Länderspielen eine zu starten, wo es um wirklich was geht gegen die Serben. Und das ist jetzt nicht 0 auf 15 Freundschaftsspiele sein, sondern da geht es um die A-League und Nations League. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtspause. Wir treffen uns dann wieder rechtzeitig im Jänner, vor der Cup und die Meisterschaft losgeht, weil Andi hat schon gesagt, zweimal Sturm Graz, Austria, dann das Wiener Derby am gleichen Tag, wo der Ski-WM in Saalbach der Slalom ist und dann gleich auch noch Salzburg gegen Austria. Also ein Spitzenspiel, ihr habt das andere Anfang Februar. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Jahr am Stammtisch beim Andi Hugris. Danke Andi, danke Manfred.
Gerne. Bitte, gerne.